Ich will kommunizieren, dass wir eine Verpflichtung gegenüber unseren Kindern haben. Und die besteht nicht nur darin, sie durchzufüttern, sondern sie besteht auch darin, sie emotional abzuholen. Und wenn wir wollen, dass unsere Kinder gesunde, erwachsene Menschen werden, die alles erreichen können, die sich nicht in Selbstzweifeln wiederfinden und in Selbstunsicherheiten. Wenn wir das für unsere Kinder wollen, dass ihnen alles offen steht und sie wirklich nach den Sternen greifen, wie man so schön sagt, dann müssen wir ihre emotionalen Bedürfnisse erkennen und befriedigen, Räume dafür schaffen, sie begleiten und sie wissen lassen, dass sie gehört werden, gesehen werden, dass sie richtig sind, dass sie wertvoll sind. Also das wäre mir ein sehr großes Anliegen, das ich an die Community, an das Kollektiv weitergeben wollen würde. Und wenn wir feststellen, dass es uns schwerfällt, dies zu tun, dann ist das ein Indiz dafür, dass du unbedingt was aufzuarbeiten hast und Hilfe brauchst.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Mein erster Gast im Jahre 2024 ist Lando Kiala. Lando ist gebürtiger Berliner mit Wurzeln in Angola und einem akademischen Abschluss im Bereich Psychologie. Er ist Experte im Bereich Mental Health und sein Fokus liegt auf der Sensibilisierung und Aufklärung des schwarzen Kollektivs. Wir thematisieren speziell die Erziehung und negative, aber auch positive Auswirkungen dieser auf die mentale Gesundheit im Erwachsenenalter. Aber auch die Vorstufen davon, sowie Best Practices und Hilfestellungen für die eigene Heilung und jene der eigenen Kinder, die man vielleicht auch erst in der Zukunft haben möchte. Hört unbedingt rein. Herzlich willkommen, Lando. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, toll, dass wir es jetzt hinbekommen haben und über sehr interessante Themen rund um die Psychologie des Menschen sprechen werden heute. Aber bevor wir da hingehen, einmal kurz an dich das Wort. Kannst du dich kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist und was du machst?
Sehr gerne. Ich heiße Lando, bin 31 Jahre alt und habe Psychologie studiert. Betreibe seit letztem Jahr August einen Podcast, wo es um die mentale Gesundheit geht. Und da beziehe ich mich vor allem auch auf afrikanische Menschen bzw. afrodiasporische Menschen, einfach weil ich da den Bedarf durch meine Arbeit unbedingt gesehen habe. Genau, ich bin Papa und in der Partnerschaft und da sehe ich auch sehr viel wieder, was ich in der Arbeit mit Kindern auch sehe. Und wo ich festgestellt habe, dass viele Probleme gerade in der Kindheit entstehen.
Ja, sehr, sehr interessant und ja, so ein bisschen roter Faden auch für uns als schwarzes Kollektiv, ne? Das Thema Erziehung und was wir so an unsere Kinder weitergeben, inwiefern diese Kultur weiterlebt in dieser ja, weißen Gesellschaft, in der wir leben. Und was davon soll man natürlich mitnehmen, was nicht, was ist gut, was nicht gut. Auch alles natürlich subjektiv, aber in gewissem Maße ja auch erforscht, ne, psychologisch unter anderem. Daher, ja, ich bin sehr gespannt auf deine Erkenntnisse. Aber bevor wir so in die psychologische Materie einsteigen, vielleicht einmal so deine Geschichte auch und deine Kindheit zu beleuchten, das wäre auch mal sehr spannend. Also wie ist das für dich gewesen, hier aufzuwachsen? Ich weiß ja, du bist Angolaner, aber bist im Kongo geboren oder auch aufgewachsen. Naja, schauen wir mal, was macht dich so aus und wie war deine Kindheit?
Genau, also ich bin erstmal der Älteste. Ich habe 4 Geschwister, also wir sind insgesamt 5. Ich bin hier tatsächlich in Berlin geboren und mein Vater war derjenige, der zuerst hier in Deutschland bzw. Berlin emigriert ist und dann kam meine Mutter 1-2 Jahre später nach.
Ah, okay. Genau. Okay. Das heißt, die Geburt war in Deutschland.
In Deutschland.
Aber, okay, okay.
Genau. Und ich habe sehr viel über meine Kindheit nachgedacht und reflektiert. Dies auch sehr ausschlaggebend dafür, dass ich das mache, was ich machen möchte. Und dieses Ziel, was ich verfolge, die Black Community so gesehen dem Thema Mental Health den näher zu bringen, das entspringt unbedingt aus meiner Kindheit. Ich habe sie sehr stark reflektiert und hinterfragt, weil ich sehr sensibel war als Kind und mich da schon mir sehr viele Fragen gestellt habe, warum gewisse Verhaltensweisen so dominant sind.
Bei dir jetzt speziell?
Eher in Bezug auf meine Bezugsperson, also okay. Mein Vater. Ich habe festgestellt, dass ich mich sehr stark natürlich als Mann mit ihm identifiziere und habe dann, nachdem ich gewisse Verhaltensweisen hinterfragt habe, habe ich versucht, ihn frühestmöglich zu verstehen. Also es begann wirklich in der Kindheit schon, weil es Verhalten gab, was mir sehr extrem vorkam, auf jeden Fall damals und immer noch retrospektiv betrachtet. Und mir ging es darum, ihn zu verstehen, um Frieden für mich zu finden, um das auch irgendwie von mir abzuwenden, weil man als Kind natürlich durch diese Abhängigkeit, die besteht zwischen Eltern und Kind, ist man sehr schnell daran, diese Dinge persönlich zu nehmen und macht man wahrscheinlich immer noch. Und deshalb habe ich gedacht, das muss irgendwie einen tiefer liegenden Grund geben.
Und wenn du von dem Verhalten deines Vaters sprichst, wie würdest du das beschreiben? Und ist das so ein typisches African Dad Verhalten, ne? Oder würdest du das anders beschreiben? Und wenn du es so beschreiben würdest, wie sehe das im Detail aus?
Also das Verhalten ist sehr autoritär, unbedingt autoritär, also wenig Kompromissbereitschaft, sehr auf Disziplin aus, sehr streng und emotional sehr abgeflacht. Genau, so habe ich ihn in der Kindheit wahrgenommen. Und hinzu kamen, muss ich auch sagen, natürlich auch physische Sanktionen. Und diese Kombination, die hat mich beschäftigt und auch geprägt unbedingt. Wie ich dann auch schon eingangs sagte, habe ich mich dann versucht, in seine Lage zu versetzen, um ihn irgendwie zu verstehen. Weil wenn du verstehst, kannst du auch verzeihen. So. Und ich wollte in der Lage sein, ihn zu verzeihen. Und deshalb habe ich mich sehr früh gefragt, womit das zusammenhängt. Habe dann auch ja unsere Kultur, unsere Herkunftsländer mit in Betracht gezogen. Erziehungsstile, Methoden, die da angewandt werden, die normal sind, habt ihr mit denen in Deutschland verglichen, mit Freunden, aber auch mit anderen afrikanischen Freunden. Und da gibt es auch schon Unterschiede, beziehungsweise sind die Ausprägungen nicht immer ähnlich extrem.
Und wenn wir noch einmal kurz zurückgehen zu der Beschreibung des Verhaltens deines Vaters, du hast gesagt, physische Sanktionen, das ist nicht eine sehr diplomatische Art und Weise zu beschreiben, dass, was ich mir denke, dass es ist, nämlich auch geschlagen zu werden. Und du hast auch gesagt, Disziplin, also du meinst im Prinzip, dass ja Bestrafung im Prinzip aussah, wie ich wurde geschlagen, weil etwas Schlechtes passiert ist oder ich etwas rebellisch war oder wie auch immer. Magst du das einmal kurz beschreiben? Also was war da so gang und gäbe für Menschen, die damit so gar keine Berührungspunkte haben?
Das resultierte vor allem daraus, wenn ich aus seiner Sicht mich fehlverhalten habe. Das war meistens ein Resultat daraus. Ich habe, wie gesagt, durch die Überlegungen, die ich dann gemacht habe, auch festgestellt, dass da auch viel auf mich projiziert wurde möglicherweise. Viel, was nicht mit mir zu tun hat, sondern mit ihm selbst, weil man sieht sich ja auch in dem Kind. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall auch er Dinge auf mich übertragen hat, die mehr mit ihm zu tun haben. Und für mich wichtig auch, und das besprechen wir im Verlauf des Podcasts, ist die emotionale Vernachlässigung. Also die physischen Sanktionen waren eine Sache, die mich auch geprägt haben. Aber es ist die Kombination aus zusätzlich emotionaler Vernachlässigung. Also nicht in der Lage sein, diese emotionalen Bedürfnisse zu erkennen und diese...
Also so, deine?
Genau, meine. Diese zu erkennen und zu befriedigen, zu begleiten und auch Räume zu schaffen, um sie auszuleben, das wiegt mindestens genauso schwer.
Okay. Und das ist auch ein Verhalten, was du nur auf deinen Vater beziehen würdest? Oder ist das so ein Elternthema, also auch mit Mutterseite?
Nee, das ist ein Thema, was ich größtenteils auf meinen Vater beziehe.
Okay.
Meine Mutter hat das im Gegenteil eher kompensiert. Sie hat es kompensiert und hat diese fehlende Liebe und Aufmerksamkeit, Anerkennung, die hat sie, so gut es ihr möglich war, versucht zu kompensieren.
Okay, sehr spannend, ja. Also, weil ich denke natürlich dabei auch an meine eigene Kindheit und reflektiere so ein bisschen auch für mich und finde das auch sehr, ja, familiar, ne? Also für mich ist das auch bekannt, eine bekannte Art der Erziehung. Und in meinem Fall war das so, dass meine Mutter tatsächlich auch diese Position mit eingenommen hatte, ja. Also wir hatten so zwei disziplinäre Personen. Wenn Papa dann nicht da war, hat Mama übernommen, so ein bisschen, ne? Und ich frage mich aber auch für dich, weil ich, wenn ich darauf zurückblicke, dann denke ich mir, würde ich jetzt nicht hundertprozentig genau das Gleiche machen. Ich habe da auch so meine eigenen Schlüsse gezogen und weiß auch, hier und da hätte ich vielleicht so nicht gemacht und auch das Thema physische Disziplin und so, ne? Aber es war jetzt nicht alles, also es war jetzt nicht alles schlecht und es war auch nicht alles, ja, nicht richtig oder angemessen. Und für mich, mich würde interessieren, was so deine Schlüsse sind in dem Fall, ne? Also würdest du sagen, es war alles falsch, es war alles richtig, es war, ne, richtig ja schon mal nicht, aber was sind so deine Schlüsse?
Also meine Schlüsse sind, ich kann es nicht an einem Faktor festmachen, es ist so gesehen multifaktoriell. Ich glaube, es kommt auch hinzu, dass mein Vater jemand ist, der sehr stolz ist und auch sehr intelligent ist, dass ich in der Lage bin, jetzt hier zu sein und so offen und frei mit dir zu reden. Das ist ein Skill, den er auch hat, also den ich von ihm theoretisch habe. Ich glaube, viel war auch Frustration natürlich, sich hier in einem völlig fremden Kontinent und Land zu integrieren und auch Dinge zu tun, die wahrscheinlich unter seiner Würde war, einfach weil er, wie gesagt, ein ziemlich intelligenter Mann ist. Hinzu kommen paar Konflikte mit meiner Mutter, die eigene Erziehung, die er genossen hat, die auch auf ihn lastete und die er auch nie verarbeitet hat oder hinterfragt hat. Also ich habe meine Erklärung gefunden für sein Verhalten und bin auch in der Lage, viel dieser Erfahrung ihm zu verzeihen auch. Es ist ein Prozess, ich würde nicht sagen, dass ich schon angekommen bin, aber ich bin schon so, dass ich sage, ich kann verstehen, warum du nicht fähig warst, mir der Vater zu sein, den ich mir gewünscht habe. Also ich kann es auf jeden Fall verstehen.
Und du hast gerade gesprochen von Dingen, die er dir auch mitgegeben hat, ne? Intelligenz und auch die Fähigkeit, selbstbewusst vor Leuten zu treten. Was sind so andere, ja, Werte, die du mitgegeben bekommen hast und welche Art der Weltanschauung auch?
Also ich habe unbedingt auch mitbekommen, dass Familie zentral ist. Er hat diesen Gedanken sehr früh in uns eingepflanzt, dass Familie unersetzbar ist und dass Familie am Ende des Tages alles ist, was zählt. Auch wenn er das nicht immer so gezeigt hat oder uns das so vorgelebt hat, was er gesagt hat, ist es trotzdem hängen geblieben. Und er war und ist ein sehr stolzer Mann. Ich würde auch sagen, dass ich mich zum Beispiel in meiner Identität nie hinterfragt habe. Er hat mir das immer vorgelebt, ein stolzer, schwarzer Mann zu sein. Mit Unsicherheiten natürlich, aber diesen Stolz, ein afrikanischer Mann in Deutschland zu sein, der sich gut artikulieren kann, der sich nicht bücken muss, das habe ich auch von ihm, auf jeden Fall. Ja, das hat er mir vorgelebt.
Oh, das kann ich so gut nachvollziehen und ja, ich kann das für mich tatsächlich auch so sagen. Ich habe das Gefühl, du beschreibst meinen Vater, weil das echt, also ja, eins zu eins so übertragbar ist, wirklich total spannend, total spannend. Und in Bezug auf deine Mutter, oder würdest du sagen, es ist so, ja, beides? Was hast du da so mitgenommen?
Von meiner Mutter habe ich die Züge, so feminine Züge, die mir helfen, zum Beispiel auch in der Elternschaft. Also als Vater fällt es mir nicht schwer, meinem Kind Zuneigung zu zeigen, ihn zu küssen oder zu umarmen. Es ist so diese mütterliche Liebe, die ist unersetzbar und ich glaube, die ist auch entscheidend. Um in der Lage zu sein, finde ich, Liebe auch irgendwie weitergeben zu können auf eine gesunde Art und Weise. Und das hat sie mir auf jeden Fall mitgegeben, so dass das etwas ist, was mir nicht schwerfällt, zum Glück.
Und du hast gerade gesagt, dass dein Vater dir mitgegeben hat, ein stolzer, schwarzer Mann zu sein. Und wie hat das dein Selbstbild geprägt, auch in dieser weißen Gesellschaft? Also bist du durchs Leben gelaufen mit dem Bewusstsein, du bist ein schwarzer Mann? Also auch mit dem Bewusstsein deines Schwarzseins? Oder war das für dich nie Thema?
Also dadurch, dass ich persönlich relativ wenig bis kaum Berührungspunkte mit Rassismus hatte oder dass mich jemand bewusst darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich anders bin oder nicht dazugehöre, dass ich nicht erwünscht bin. Diese Gefühle habe ich zum Glück nie empfunden, glücklicherweise. Deshalb bin ich schon so immer durchs Leben gelaufen, mit einem gewissen Stolz, aber wie gesagt, verbunden mit einer Unsicherheit, die leider Gottes so ein bisschen hausgemacht ist. Ja. Aber Stolz in dem Sinne auf mein schwarzes Dasein, das war immer gegeben.
Also wie bist du dann aufgewachsen, was so Schule und Freunde und so und Umgebung, Wohngegend anging? Weil du bist ja so in meinem Alter ungefähr und viele, die so in meinem Alter sind, sind auch mit erster Generation der Familie der Schwarzen, die hier sind. Das heißt, Menschen um sie herum waren in der Regel auch nicht schwarz. Wie war das bei dir?
Tatsächlich bin ich in Berlin-Neukölln aufgewachsen. Da bin ich geboren und da war es damals schon, so wie heute auch, sehr multikulturell. Okay. Also meine Klasse bestand größtenteils aus Ausländern und Ausländerinnen. Und deshalb, wie gesagt, hat mir keiner das Gefühl gegeben, fremd und falsch zu sein. Das heißt, wir haben alle gemeinsam Dinge unternommen und gespielt und so Diskriminierung oder auch so Witze, die in die Richtung ging, war nie ein Thema. Danach sind wir umgezogen, so mit ungefähr, als ich 11 war. Und dort hat sich das eigentlich nicht verändert. Also es kam schon dazu, dass die Gegend, also Tempelhof, Marienfelde in Berlin, dass dort vorwiegend weißdeutsche Menschen gelebt haben. Aber auch da muss ich sagen, gab es nie Probleme oder Situationen, die so prägend waren für mich. Also klar gab es hin und wieder mal irgendwie einen unnötigen Satz oder so. Aber ich habe das jetzt nicht permanent erlebt. Und ich wurde dann eher von Freunden in Schutz genommen damals oder habe mich selber gewehrt. Also es war glücklicherweise nie so zentral für mich das Thema.
Und würdest du sagen, dass das auch für den Rest deines Lebens bis jetzt so blieb? Oder hat sich da was verändert im Erwachsenenalter?
Was sich verändert hat, ist, dass man durch gewisse Privilegien, wie zum Beispiel hier studieren zu dürfen, man in Räume kommt, wo man schon spürt, dass man nicht erwünscht ist. Oder wenn ich einfach mit Leuten mich ganz normal unterhalte und sie feststellen, dass sie mich nicht in diese Schublade stecken können, in die sie mich vielleicht gerne stecken wollen würden. Das merke ich schon. Umso mehr ich mich vielleicht auch weiterbilde und umso mehr ich etwas für mich aufbaue, umso eher werde ich damit konfrontiert. Oder auch jetzt als Dad, muss ich sagen. Als Dad ist es für sehr viele sehr irritierend, dass ich mit meinem Sohn so viel unternehme. Beispielsweise auch, ich gehe mit ihm in die Bibliothek und dann lesen wir was zusammen. Das sind wahrscheinlich für Außenstehende so Momente, die für sie fremd sind. Also beziehungsweise nicht unbedingt so gängig. Genau, sowas widerfährt mir schon im Alltag hin und wieder, weil ich all die Aktivitäten natürlich mit meinem Sohn nachholen will, die ich jetzt so nicht hatte oder nicht machen konnte.
Die meisten von uns ja so nicht hatten.
Ja.
Und deswegen ja wahrscheinlich auch nicht ein Bild nach außen gemalt haben, dass das normalisiert hat. Ne? Und ich kann das auch total verstehen, wenn du sagst, du merkst, wie dieses Verhalten der weißen Menschen um dich herum vielleicht sich verändert, wenn sie merken, ich kann die nicht in diese Schublade stecken. Das habe ich auch so oft gemerkt mit Nachbarn, mit Menschen, die an dir vorbeigehen und du antwortest auf irgendwas, was sie gesagt haben und die merken, da ist ja gar kein Akzent oder ne?
Ja, genau, genau sowas, ja.
Du merkst es richtig in dieser Körpersprache, ne? Oft muss dafür gar nicht viel gesagt werden oder auch in den Augen, in der Mimik und das ist total interessant. Ich war gestern auf einem Gospel-Konzert und da mussten wir unsere Jacken abgeben bei der Garderobe und ich bin mit ein paar Mädels gewesen, das muss ich gerade dran denken. Und wir waren so eine Mixed-Gruppe, ne? Also eine Freundin war sehr, sehr gemixt, also sie hat irgendwie alle verschiedenen, die hat so einen braunen Ton, da kann man nicht genau wissen, kommst du aus Tunesien, bist du halb schwarz, bist du, ne, so. Eine andere ist aus Südafrika, eine schwarze Frau, eine andere ist eine deutsche, weiße. Und dann war ich noch da. Eigentlich hätte noch eine Polin kommen sollen, also ein ganz bunter Mix, ne? Und dann haben wir unsere Jacken abgegeben und meine Freundin, die Deutsche, wurde dann direkt mit natürlich auf Deutsch angesprochen. Und ich kam dann auch mit meiner Jacke direkt daneben, ne? Und meinte dann, ja, hier, bitteschön. Und dann sagt sie, thank you.
Klassiker.
Und ich sehe total, ne? Und ich dachte so, hä? Voll strange. Und dann habe ich nochmal gesagt, Dankeschön, ne? Und dann meinte sie, oh, no problem, take your stuff. Und ich dachte so, wie? Und meine weiße Freundin hat das, ich habe ihr das dann gesagt und sie meinte so, hä? Wie? Und hat es auch gar nicht verstanden. Ne? Ich meine, gut, sie ist halt schon an mich gewöhnt und so. Aber das war auch wieder so ein Moment, ne? Wo du einfach, ja, schmunzelst, vielleicht den Kopf schüttelst oder einfach nur schmunzelst, wie auch immer, und dann gehst du halt weiter, ne? Das sind so Momente, von denen du sprichst, ja, wo du sagst, das ist jetzt nicht lebenseinschneidend, aber man kriegt es immer noch mit.
So. Unbedingt kriegt man das noch mit. Und so wie du sagst, ganz oft immer schmunzel ich. Also ich nehme es mit Humor und ich denke immer dann auch, wenn wir uns ein paar Minuten unterhalten würden, dann hättest du unbedingt ein ganz anderes Bild von mir.
Ja.
Genau. Und gerade weil ich weiß, was ich repräsentiere und was ich oder wer ich bin, kann ich das gar nicht so nah an mich ranlassen. Mhm. Also wie gesagt, aber meine Erfahrungen, die teilen nicht alle. Also es gibt auch genug, die auf jeden Fall da traumatischere Erfahrungen gemacht haben.
Mhm. Ja, ich hab tatsächlich vor kurzem mit einem guten Freund darüber gesprochen und wir haben über diese Trigger gesprochen, ne? Die wir als Menschen einfach aufbauen, ne? Je nachdem, was für eine Erfahrung wir machen. Und wir haben über das N-Wort gesprochen, er ist selbst auch schwarz. Und er sagte dann, dass wenn jemand ihm das N-Wort sagt oder ihn damit beleidigen möchte, dann triggert ihn das nicht mehr. Und er ist nicht halbschwarz oder so, also wirklich dunkel schwarz, ne? Und dann hat er erzählt, warum das nicht so ist. Und er sagte nämlich, als Junge hat er damals, wurde er entsprechend beleidigt. Und dann hat er sich gefragt, warum? Warum ist das so? Warum nervt mich das so? Und warum beleidigen mich diese Menschen damit? Oder wollen sie mich damit beleidigen? Und dann hat er sich vorgenommen, für einen ganzen Monat sich selbst das N-Wort zu sagen, also sich selbst zu beleidigen, in Anführungsstrichen, sich vor den Spiegel zu stellen und einfach nur immer so zu nennen. Und dann in verschiedensten Variationen, ne? Nicht nur das normale N-Wort, sondern auch so das amerikanische, das, ne? Also so Negro, whatever, ne? Alles Mögliche mit dem N-Wort hat er sich dann selber gesagt, bis ihn das nicht mehr gejuckt hat, so, ne? Bis das total normal für ihn wurde. Und dann wurde es so, dass im Prinzip ja, das normal wurde, beziehungsweise er damit keine emotional negative Verbindung mehr hatte. Und das war total faszinierend für mich, ne? Zu merken, dass du im Prinzip dein Gehirn neu programmieren kannst in der Hinsicht und dich diese Dinge nicht mehr triggern lassen. Ja, ich weiß nicht, ob du da auch durch so einen Prozess gegangen bist oder so, oder, ne? Für mich klingt das ja eher so, als wärst du da nie in diese Schiene gerutscht, ne? Dass du da so negativ beeinflusst wurdest. Mhm. Aber am Ende des Tages passiert ja dann doch ein Prozess bei dir, wenn du solche Momente durchlebst. Und du hast ja gerade gesagt, du schmunzelst und du denkst dir, ich weiß, wer ich bin und wofür ich stehe. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, an dem er dann angekommen war.
Genau, weil gerade wenn es um dieses Wort geht, mit diesem Wort gehen ja gewisse Charakteristika einher.
Ja.
Und mit diesen Charakteristika, also da assoziiere ich nicht mich. Weißt du? Und deswegen kann ich mich sehr gut davon abgrenzen, weil wenn ich das Wort in irgendeiner Form hören würde, das betrifft mich in der Hinsicht oder tangiert mich in der Hinsicht nicht, weil das, was er mir aufzwingen möchte mit dem Wort oder was er mich wissen lassen möchte, bin ich ja nicht. Genau, deswegen kann ich drüber schmunzeln genau, und denke, da sind wir schon lange nicht mehr.
Ja, ja, genau. Ja, ich muss gerade dran denken, dass der Freund nämlich zu mir sagte, ja, wenn ich dich jetzt du Blaubeer nenne. So. Weißt du, dann denkst du auch so, okay. Macht dir gar nichts aus, ne?
So.
Und genau so muss dieses Wort sich entwickeln im Prinzip oder der Wert dieses Wortes.
Ja, vor allem also, es löst nur was, also, ne, das kann ich nicht pauschalisieren, aber ich kann Menschen verstehen, wo das vielleicht was in ihnen auslöst und sie irgendwie, weiß ich nicht, so wie ich jetzt beschrieben habe, in meinem Fall, wenn ich jetzt von mir ausgehe, das würde mich tangieren, wenn es Charakteristika gibt, die doch damit übereinstimmen, wenn ich eben mich verbiege und krumm mache, weißt du, um dazu zu gehören, dann verstehe ich vielleicht, dass es einen nochmal anders trifft, wenn man irgendwie noch in diesem Prozess ist.
Ja.
Aber auf mich zumindest trifft es nicht zu.
Mhm. Okay, das heißt für dich, ja, hast du sozusagen ein eher, ich will mal sagen, sorgenfreies Leben, was so dein Schwarzsein angeht, gelebt im weißen Kontext, was ja echt nicht oft der Fall ist, ne? Muss ich sagen, also erstmal basierend auf meiner Erfahrung mit anderen Menschen und selbst auch der Erfahrung mit anderen Menschen im Podcast, ne?
Ich muss dazu sagen, meine Eltern, für die war es auch nie ein Thema. Die haben zumindest zu Hause kein so großes Thema gemacht. Es gab schon hin und wieder Gespräche, die ich mitgehört habe, wo mein Vater zum Beispiel, wo ihm dieses Wort an den Kopf geworfen wurde.
Mhm.
Und seine Reaktion fand ich damals auch richtig gut und der hat mich auch ermutigt, weil er hat der Person wissen lassen, dass er, sofern er das Wort wiederholt, eine Grenze überschreitet, die er im Endeffekt bereuen wird. Und damit war es auch gegessen. Und wie schon gesagt, das Thema war, haben die vor uns abgeschirmt.
Mhm.
Und hin und wieder haben die schon auch, wurden die damit konfrontiert. Dennoch denke ich nach wie vor nicht so extrem.
Mhm.
Und ich glaube, das haben wir uns so ein bisschen abgeguckt von denen.
Mhm. Ja, super spannend. Und wenn wir da auch mal zurückgehen zu Familienkonstellationen, du hast ja gesagt, du bist einer von fünf.
Ich bin der Älteste von insgesamt mit mir fünf.
Insgesamt fünf, okay, der Älteste. Wie ist das für dich als Ältester auch insbesondere, ja, diese Rolle des Ältesten wahrzunehmen oder wahrgenommen zu haben? Weil zumindest in afrikanischen Familien, so wie ich es kenne, ist es ja auch, gibt es eine gewisse Verantwortung, die man als Ältester trägt.
Mhm.
Und entsprechend wird man auch behandelt vom Vater ganz oft. Mhm. Wie war das bei dir? Also wie hast du das auch für dich wahrgenommen? Und hat sich das verändert? Und wenn ja, wie mit den Jahren?
Ich habe auf jeden Fall von meinen Eltern früh nahegebracht bekommen, dass man so gesehen, vor allem als ältester Sohn, gefühlt wie der zweite Papa ist. Es wurde immer so ein, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort bei uns gibt, aber es wurde so gesagt, das heißt, sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen. Das heißt aber auch gleichzeitig sehr früh erwachsen werden, obwohl du noch Kind bist und obwohl du noch Bedürfnisse hast, die Kinder haben und haben dürfen und sollten, die du aber nicht ausleben darfst. Das heißt, du musst funktionieren, du musst dich um deine jüngeren Geschwister kümmern. Und das hat, wie ich gerade erwähnt habe, Nachteile. Wie gesagt, wenn es um die Emotionen geht, die nicht ausgelebt werden dürfen. Man kann sagen, dass man dadurch mehr Verantwortungsbewusstsein lernt und Pflichtbewusstsein. Die Eltern müssen sich auf dich als Ältester verlassen können.
Mhm.
Deshalb gehe ich da so mit gemischten Gefühlen raus. Also die Rolle als Ältester hat mir sicherlich in vielerlei Hinsicht geholfen im Leben. Das denke ich auf jeden Fall auch. Man ist einfach selbstständig, frühzeitig. Aber ich glaube, wie gesagt, emotional, und das ist für mich sehr zentral, für die emotionale Entwicklung, gerade in unseren Kulturkreisen, ist das etwas, was vor allem, wenn du der Älteste bist oder die Älteste, dann zu kurz kommt, weil du ja schnell erwachsen sein musst.
Mm.
Du musst schnell den Eltern mithelfen im Haushalt, Geschwister abholen. Und wie gesagt, da geht einfach etwas verloren.
Mhm, mhm. Ja, das ist auch oft, muss ich sagen, als jemand, der nicht die Älteste ist, etwas, was dir total entgeht, ne, als jüngeres Geschwisterchen. Ich habe zum Beispiel bei meiner Schwester sehr spät erst erfahren, was für eine Last das eigentlich ist, weil die bei uns die Älteste ist. Und das ist auch ziemlich krass, weil du ja, wie du gesagt hast, wenn du diese zweite Papa- oder zweite Mama-Rolle einnimmst, musst du ja dann wiederum die Jüngeren abschirmen vor, ne, deinen Emotionen und deinen Problemen oder Herausforderungen. Und das ist auch nochmal so eine Last, ne? Also das ist ziemlich krass, wie viel Last dann wirklich auf einen lastet, so. Was ich halt im Erwachsenenalter erst verstanden habe, so, ne, was meine Schwester anging.
Und man muss dazu sagen, dass als Ältester oder als Älteste, man ist das erste Kind, das heißt, dass die Eltern ihre Fähigkeiten, die vorhanden sind oder nicht, als Eltern auch zum ersten Mal an dir ausprobieren.
Mhm.
Also da findet zum ersten Mal Erziehung statt und da werden in der Regel die meisten Fehler gemacht, wenn man es einfach vorher nicht die Gelegenheit hatte, das mal zu üben.
Zu testen oder so,
genau,
ja.
Wie beim zweiten, dritten Kind dann oder so. Das heißt, dass ich auch glaube, dass die Ältesten auch nochmal einen anderen Leidensdruck haben in unserer Kultur, weil da die meisten Fehler gemacht werden. Und so wie ich in meinem Fall sage, und das trifft vielleicht auch auf deine Schwester zu, dass auch viel Eigenes, also eigene innere Anteile auf das erste Kind projiziert werden.
Ja, ja, 100%.
Das glaube ich ist auf jeden Fall bei uns oder bei ganz vielen the case.
Ja, total, total. Und also mir persönlich tut es mir voll leid im Nachhinein, weil ich mir denke, oh Mann, ich wünschte, ich hätte mehr unterstützen können. Weißt du, ich wünschte, ich hätte sie mehr entlasten können. Aber als Kind denkst du ja gar nicht daran, ne? Du bist ja mit deiner Kindheit beschäftigt und was auch immer da nicht alles passiert. So. Und das ist ja schon sehr viel Overwhelm. Und du denkst dir, okay, sie ist ja selber auch ein Kind gewesen. Mhm. Sie hat ja auch diesen Overwhelm gehabt und zusätzlich diese Verantwortung des Erwachsenseins. Und ja, das hat mich sehr, sehr, so hat mir sehr, sehr viel Demut auch gegeben, ne, vor meiner Schwester. Und dann auch zu sehen, wie eine gewisse Pflicht, eine gewisse Art des von Eltern sein zu müssen oder sein zu wollen für dich als Geschwisterchen mhm. auch noch besteht, ne? Das mhm. habe ich dann auch gemerkt, so wie sehr, wie fürsorglich sie dann auch ist und versucht hat, so eine Mutterrolle einzunehmen, unbewusst. Ja. Ne? Ist auch spannend.
Das kenne ich auch von meinen Brüdern. Ich habe drei Brüder. Nach mir kommt eine Schwester und ich kenne das auch von ihnen, dass man, wie du schon sagst, versucht, fürsorglich zu sein und versucht, sie vor gewissen Dingen abzuschirmen und zu bewahren und zu schützen, weil man ja weiß und auch schon diesen Weg gegangen ist vorher und man sie einfach davor bewahren will.
Mhm. Ja, spannend. Ich finde es sehr, sehr, sehr interessant, dass du diese emotionale Komponente so zu deinem Thema gemacht hast. Da würde ich super gerne mal einsteigen jetzt. Also du hast es ja immer wieder betont. Wieso ist das erst einmal so, dass diese emotionale Komponente so wichtig für dich ist?
Ich glaube, sie ist für mich voll wichtig, weil ich durch meine frühkindlichen Erfahrungen in der Lage bin, zu benennen, was mir fehlte. Und das können viele nicht, glaube ich. Also ich kann sagen, was ich mir gewünscht hätte von meinem Vater, welche Empowerment für mich wichtig gewesen wäre, um in der Pubertät und auch danach nicht so unsicher zu sein oder auch so starke Selbstzweifel zu haben. Ich kann das benennen. Ich kann das sehr genau benennen und es hat mir auch die Fähigkeit gegeben, ich glaube auch den Leidensdruck von anderen zu verstehen und nachvollziehen zu können, weil ich meinen eigenen Leidensdruck so bis heute da emotional einfach da reingehe und mich auch in die Lage zurückversetze als Kind und versuche da einfach wirklich emotional zu heilen. Mhm. Also es reicht nicht, wenn man sich rational damit auseinandersetzt und weiß, ich hatte eine schwierige Kindheit. Was ich wirklich oft mache, ist mich emotional da hineinversetzen. Mhm. Und deswegen ist diese Komponente für mich so wichtig, weil ich finde, sie ist entscheidend für ein gesundes Erwachsenenleben, um gesund und konstruktiv zu funktionieren, um seine Emotionen zu regulieren, um sie überhaupt zu erkennen und auch zu artikulieren. All das sind so Dinge, die uns schwerfallen, weil wir uns nicht mit den Emotionen auseinandersetzen, die wir eben nicht ausleben durften, weil ganz oft ist einfach kein Raum, aus Gründen, die auch verständlich sind, aber ich sehe es immer parallel zu der physischen Entwicklung. Es gibt Nahrungsmittel, die unabdingbar sind, damit du gesund heranwächst und damit sich Knochen entsprechend bilden und so. Mhm. Und das gibt es emotional auch. Es gibt einfach Dinge, die musst du hören und die musst du kontinuierlich hören, damit du ein stabiles Selbstwertgefühl zum Beispiel hast. Weil dieses Selbstwertgefühl ist so, kann man sich vorstellen, wie so ein Epizentrum. So viel nährt sich aus dem Selbstwertgefühl.
Mhm.
Und ganz oft ist es einfach unnötig niedrig, weil man nicht entscheidende Sätze gehört hat, weil man nicht entscheidend aufgebaut wurde oder weil man nicht gehört hat, man ist wichtig, du bist richtig. Und ich habe mich einfach extrem intensiv damit auseinandergesetzt und habe das für mich jetzt seit dem letzten Jahr erkannt und ist eine Art Bestimmung geworden, darüber zu reden und andere darauf hinzuweisen. Ich habe so viele Freunde, die auch traumatische Erlebnisse durchlebt haben und noch nicht dahinter gekommen sind und nochmal einen ganz anderen Leidensdruck haben.
Ja, und woran merkst du, dass die Art, wie du dich auszudrücken weißt in Bezug auf deine Emotionen, dass das so eine Seltenheit ist? Also, ne, was hast du stattdessen gehört, wenn Menschen über diese Erfahrung gesprochen haben?
Also es geht wirklich erstmal so los, dass vielen nicht klar ist, dass gewisse Erfahrungen, die sie gemacht haben, Einfluss haben auf ihr Verhalten heute. Das können viele nicht zusammenbringen. Und erstmal auch sich eingestehen, dass man verletzt ist. Nach wie vor.
Mhm.
dieses innere verletzte Kind
ist. Ja, und was sagt man stattdessen? Also
man sucht, also im Kontext von Beziehung zum Beispiel, da höre ich das ganz oft, da sucht man den Fehler beim anderen, im Gegenüber. Also man kommt nicht dahinter, dass durch das Fehlen gewisser Erfahrungen in der Kindheit, die mit emotionalen Bedürfnissen zusammenhängen, dass dadurch gewisse Probleme emotional entstanden sind, die sich dann in der Beziehung zeigen.
Mhm.
Und dahinter kommen nicht viele.
Ja, ja. Dieses Blame Game stammt oft davon, ne?
Ja.
Dass man einfach, ja, es ist einfacher, den Finger auszustrecken, ne?
Und es ist einfacher und es ist verständlich, also was ich auch verstehe, warum man sich nicht damit auseinandersetzt, schmerzhaft. Ist enorm schmerzhaft. Also ich muss es sagen, ich bin in den letzten Jahren immer emotional sehr aufgewühlt gewesen und verarbeite bis heute. Bis heute verarbeite ich und bis heute heile ich dadurch und verliere Tränen. Weil man auch dazu sagen muss, dass eine gesunde Verarbeitung, eine gesunde Heilung nur dadurch entstehen kann.
Durch Tränen vergießen.
Durch Tränen vergießen, weil das ja genau das wiedergibt, was du in dir empfindest eigentlich. Also wenn du nicht das Gefühl hattest, geliebt zu werden, dann ist es traurig, dann bist du verletzt und da führt kein Weg dran vorbei, als zu weinen, weil das etwas ist, was dich verletzt und bis heute belastet eigentlich. Aber das ist, wie gesagt, schmerzhaft, extrem.
Mhm.
Und das machen die wenigsten. Dann ist es ist, wie du schon sagst, viel einfacher zu verdrängen. Und ich habe auch lange verdrängt. Also ich bin jetzt 31, werde 32. Ich habe sehr lange verdrängt auch.
Und was ist so dieser Schmerz? Also ich würde das gerne mal nochmal so runterbrechen, ja, weil wir sprechen ja oft hier und da oberflächlich von so Prozessen, die schmerzhaft sind. Was heißt Schmerz in dem Fall? Wie würdest du diesen Schmerz beschreiben in der Realität? Also, ne, wenn du von Weinen sprichst zum Beispiel, äußert sich ja dadurch auch ein Schmerz. Aber wie kann man diesen Schmerz noch greifbar machen vielleicht, damit er vielleicht nicht so angsteinflößend wirkt, weißt du?
Wie mache ich den Schmerz greifbarer? Für mich ist was schmerzhaft ist und wie sich das äußert, womit es zusammenhängt, ist, wie ich schon sagte, die Tatsache, dass mir gewisse emotionale Bedürfnisse vorenthalten worden sind und ich die nicht ausleben konnte. Was mir zum Beispiel hilft, ist, mir Bilder, also ich habe mir ganz oft Bilder von mir als Kind angeschaut und habe versucht zu empfinden, was er in dem Moment vielleicht empfunden hat oder in der Zeit, weißt du? Zum Beispiel gucke ich mir ein Bild an, wo ich 8 war oder so und ich weiß, mit 8 habe ich die und die Erfahrung gemacht oder das war prägend. Ich weiß, dass mein Dad zum Beispiel da besonders streng war oder so. Und dann frage ich mich, okay, was hätte er sich gewünscht eigentlich? Weißt du, was für ein Vater hätte er sich gewünscht? Ich habe mich ganz oft gefragt, oder weiß sehr genau, was für einen Vater ich mir gewünscht habe oder was ich mir gewünscht hätte von ihm, was er mir gibt. Und das ist unbedingt, dass er mich wissen lässt, dass er mich liebt, dass er mich das spüren lässt zum Beispiel. Dass er mir sagt, du bist besonders, du bist wertvoll, du bist gut, wie du bist. Und es geht wirklich nicht darum, das perfekt zu machen. Es geht darum, es gut, dass es gut genug ist. Good enough. Weißt du, mehr nicht. Also die perfekten Eltern gibt es nicht und das ist schon viel verlangt, aber es ging nur darum, mich das hin und wieder wissen zu lassen und mich das spüren zu lassen auch.
Okay.
Und ich glaube und weiß, dass viele meiner Brüder und Schwestern, dass es vielen so geht, dass sie gewisse Sätze zu selten bis nie gehört haben oder dass gewisse Schwestern diese mütterliche Liebe, die ich zum Beispiel zum Glück bekommen habe, sie nicht bekommen haben. Und das ist auch noch, hat nochmal eine ganz andere Dynamik, wenn Frauen diese mütterliche Liebe nicht erfahren oder zu wenig.
Absolut.
Und das meine ich, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt und einmal wirklich tiefer geht in die Kindheit und sich auch fragt, so Mann, warum hat mir Mama das nicht gegeben? Warum konnte sie mir, und ich habe mich das auch gefragt, ganz oft, so warum. Ich habe mir das sogar persönlich gefragt. Ja, ich habe ihn das kürzt, also vor ein paar Monaten.
Wow.
Habe ich ihn persönlich fragen können.
Ja? Was war seine Antwort?
Seine Antwort war, dass er mir nicht schaden wollte und dass er nicht wusste, was es für Konsequenzen hat.
Mm.
Und dass es nicht seine Absicht war, mir so großen Schaden zuzufügen. Und er wusste das nicht, was es für Auswirkungen haben kann.
Wow.
Ich meinte, dass ich immer noch drunter leide. Und ich glaube, ich werde mein Leben lang drunter leiden.
Mm.
Das hat er zumindest für den Moment anerkannt. Das hat mir schon viel gegeben.
Also es gibt ja jetzt, wie ich gehört habe, zwei Wege. Zum einen, warum hat diese Person das und das getan oder nicht getan? Was ja auch oft etwas ist, was oft extrinsisch abhängig ist. Ne? Also du kannst da nicht viel machen außer Fragen und darauf hoffen, dass du eine Antwort bekommst. Manchmal bekommst du keine, manchmal kannst du keine bekommen, weil die Person nicht mehr da ist, weil sie nicht reden will, weil sie sich nicht ausdrücken kann, wie auch immer. Und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, was habe ich mir gewünscht?
Mhm.
Ne? Das finde ich sehr, sehr spannend, weil da kommst du halt in diese, kommst du aus dieser Opferrolle raus, ne?
Mhm.
Und sagst halt nicht, du hättest das oder warum hast du nicht dies, sondern was habe ich mir gewünscht? Und guckst dadurch auf dich und dein Verhalten und versuchst dich besser zu verstehen erstmal, ne?
Mhm.
Und dadurch auch ja so ein bisschen zu decoden oder zu entschlüsseln, sagen wir,
okay.
Ja, entschlüsseln, was dieser Schmerz, woher dieser Schmerz kommt.
Mhm.
Also dieser Schmerz kommt daher, dass du dir klar wirst, was du dir gewünscht hast, ne?
Daher kommt der Schmerz, ja.
Mhm.
Ja, das hast du sehr gut gesagt. Der kommt wirklich daher, dass man erkennt, weißt du, ich habe mir so gewünscht einfach, dass ich diese Liebe einfach spüre von meinem Dad oder von meiner Mutter. Es hätte mir so viel gegeben. Es hätte mir so viel gegeben. Und dass man sich auch eingesteht, dass es etwas ist, was dir auch zustand. Und das mache ich auch erst seit kurzem, muss ich sagen, noch nicht so lang, dass ich sage, weißt du was, es war nicht so viel verlangt eigentlich.
Ja.
Weil, wie gesagt, ich habe die Erklärung und weiß, warum transgenerationale Traumata, das ist auch ein sehr großes Thema für uns. Ich weiß, womit das zusammenhängt. Dennoch, es war nicht zu viel verlangt.
Mhm.
Es war nicht zu viel verlangt, mich hin und wieder in den Arm zu nehmen und zu sagen, Son, du bist es.
Ja,
weißt du?
Ja.
Ich meine, ich finde auch, das muss intuitiv kommen. Es gibt Traumata, wie gesagt, multigenerational, okay. Aber es gibt so intuitiv, so diese Love und diesen Support, der eigentlich immer da sein müsste, wenn du mich fragst.
Ja.
Und das ist etwas, was ich finde, muss jeder Vater, jeder Mutter muss in der Lage sein, das zu bringen. Wie gesagt, gut genug. Nicht überragend, aber gut genug.
Mhm. Okay.
Und ich glaube, das müssen einfach, dahinter müssen viele Menschen kommen und sagen, ey, ich bin liebenswert, so, warum hast du mich nicht geliebt?
Mhm.
Weißt du, ich bin liebenswert, ich bin Kind, also wie auch nicht.
Ja, total.
Ja.
Aber weißt du, woran mich das gerade denken lässt? Weil du sagtest gerade, dass das nicht zu viel verlangt ist. Und dass es auch nicht zu viel verlangt, unabhängig von der Person, die vor dir steht. Weil dein Vater zum Beispiel, er hat es ja nicht gesagt, so, aber du hast es ja trotzdem verdient gehabt.
Mhm.
So. Das bedeutet, sich auch dessen bewusst sein, dass selbst wenn deine Eltern das nicht gesagt haben, du trotzdem verdient hast, das zu hören und dich so zu fühlen.
Unbedingt,
ne?
Unbedingt.
Das ist so, also das höre ich raus, weil für mich am Ende, also deine Situation bestätigt das, ne? Weil auch wenn du es nicht bekommen hast, weil wer weiß, es gibt ja Menschen, die haben nicht mal Eltern gehabt, weil die sind vielleicht verstorben, wie auch immer, sind einfach nicht da. Und auch da ist dann die Frage, was tust du? Weil du kannst ja nicht dir das dann holen.
Mhm.
So, ne? Du kannst ja noch nicht mal fragen oder darum bitten oder umerziehen oder wie auch immer. Das heißt, es muss schon dieses Verständnis erreicht werden, dass du verdienst, geliebt zu werden, einfach, weil das dein Wert ist, ne?
Unbedingt, also wirklich unbedingt. Du hast nochmal wirklich auf den Punkt gebracht und hervorgehoben, dass wir als Kinder, das muss ich unbedingt dazu sagen, dass wir, unsere Bedürfnisse sind vergleichbar mit denen eines Abhängigen, der zum Beispiel abhängig von einer Substanz ist oder so. Also sie kann nur von jemand anderem oder von etwas anderem gestillt werden.
Mhm.
Und unsere Abhängigkeit gegenüber unseren Eltern emotional ist den Eltern nicht bewusst. Mhm. Also wir sind emotional so abhängig davon, dass sie uns diese Dinge sagen und mitgeben und uns, wie gesagt, spüren lassen, dass wir richtig sind, dass wir ohne dem emotional nicht funktionieren können. Mhm. Also deswegen sehen wir auch ganz oft sehr dysfunktionales Verhalten in Beziehungen, vor allem da, wo sich das am ehesten äußert, wenn man da so nah ist und so vulnerabel.
Mhm.
Und das kommt unbedingt daher.
Mhm. Ja, du hast ja auch davon gesprochen, dass du dysfunktionales Verhalten bei dir erkannt hast in einer Beziehung.
Mhm.
Willst du das mal einmal kurz vielleicht, ja, das Bild für uns malen? Wie hast du erkannt, dass dein Verhalten dysfunktional war?
Ich habe es ehrlich gesagt erst erkannt, als es schon zu spät war, als die Trennung so gesehen vonstatten ging.
Mhm.
Aber das war so ein Wake-up-Call für mich, weil ich ein Mensch war und immer noch bin. Mittlerweile kann ich es definitiv besser regulieren. Mhm. Ich bin aber immer noch jemand, und war es früher definitiv verstärkter, der sehr impulsiv war. Und ich ließ mich einfach durch alles verunsichern. Und diese Impulsivität und diese Wutausbrüche, die haben auch Überhand genommen, sodass sich Leute in meiner Gegenwart nicht wohlgefühlt haben und sich dann von mir distanziert haben.
Mhm.
Und ich habe mich dann gefragt, womit diese Wut zusammenhängt, warum ich wirklich wegen Nichtigkeit und Banalitäten so extrem sauer werde.
Mm.
Und dann habe ich 2014 oder 15 angefangen, nach der Trennung mich damit zu beschäftigen, durch, also Autodidakt, durch Lesen viel.
Mhm.
Und kam dann dahinter, okay, Emotionen sind Energie, die in Bewegung sind, also Emotion.
Mhm.
Und die suchen sich, gerade wenn man ein verletztes Kind in sich trägt, immer eine Möglichkeit, einen Kanal, sich zu äußern. Und meist ist das destruktiv, weil ich nicht in der Lage war, meine Emotionen je auszuleben. Heißt ja nicht, dass sie weg sind, aber sie kommen sehr destruktiv dann zum Vorschein.
Mhm.
Und das war bei mir the case. Das hat gedauert und dauert immer noch an. Aber ich habe erkannt, wo das herkommt und habe auch viel glücklicherweise schon verarbeiten können, aber leider Gottes oder glücklicherweise, je nachdem, wie man es sehen will, ist es nie ein Prozess, also das wird noch andauern.
Und wie gehst du heute damit um? Also meine Frage rührt auch daher, weil man hat ja immer so Charakteristika, sag ich mal, ne? Oder Kategorien, in die man gesteckt wird, um beschrieben zu werden, also gerade was das Temperament angeht, so, ne? Also Choleriker oder Phlegmatiker oder wie auch immer. Kann man sich dahingehend so verändern, also laut deiner Erfahrung, dass man irgendwie von cholerisch zu phlegmatisch wird oder wie auch immer?
Mhm. Ehrlicherweise glaube ich, dass das im vollen Umfang nicht so möglich ist, weil man durch diese frühkindlichen Erfahrungen schon so geprägt ist und das ist so wie so ein neuronaler Fußabdruck. Es gibt so Erfahrungen, die du erlebt hast und zukünftige durch dieselben neuronalen Wege ablaufen, gefühlt. Und man kann sie erkennen und regulieren lernen, das kann man auf jeden Fall, aber aus mir wird, glaube ich, nie jemand, der nicht temperamentvoll oder impulsiv ist. Ich kann, wie gesagt, und habe gelernt, damit umzugehen und das auch zu kommunizieren und Wege zu finden, dem aus dem Weg zu gehen, aber so völlig verändern, also im vollen Umfang, so ganzheitlich, das ist, glaube ich, nicht möglich. Und ich glaube, das ist aber auch ein Punkt, weshalb viele denken, okay, es lohnt sich doch
bringt
eh nicht.
Bringt sich nicht. Bringt nichts.
Bringt nichts, weil ich bin doch schon so, wie ich bin. Ich kann keine großen Sprünge mehr machen, veränderungstechnisch. So, was bringt es denn? So bin ich halt. Ist auch so ein Satz. So bin ich halt.
Ja.
Und das ist schon so, aber man kann schon noch positiv einwirken.
Und wie sieht es bei dir aus, dieses positive Einwirken?
Das sieht so aus, indem ich viel Wut abgelegt habe. Zum Beispiel.
Einfach abgelegt?
Abgelegt durch diese Verarbeitung, durch mich mit Erfahrungen auseinandersetzen, eingestehen, dass ich verletzt wurde, also emotional, dass mir was gefehlt hat, was wichtig war und dass ich auch berechtigt war, diese Wut in mir zu tragen.
Mm.
Diese Wut, die ich empfinde, die ist berechtigt, zu akzeptieren, zu verzeihen und wie gesagt, wirklich durch diese Art von Heilung gehen, die ohne Tränenvergießen nicht funktioniert. Mm. Und ich habe viele Tränen vergossen seitdem.
Also die Erkenntnis auch, ne, der genau. Vergangenheit. Also im Prinzip eine Klarheit darüber haben, was passiert ist. Mhm. Und dadurch halt einfach Wut ablehnen können, weil du hast dann keinen Grund mehr, diese Wut zu tragen.
Genau. Sobald du auch dir einmal bewusst wird und du Ursachen für dein Verhalten erkennen kannst, das setzt schon sehr viel Kreativität und Kraft frei, die du dann konstruktiver nutzen kannst einfach. Und das ist bei mir zum Beispiel so. Zum Beispiel nutze ich jetzt meine Geschichte in einer konstruktiven Art und Weise, um anderen zu helfen. Mhm. So, und das war vor 4, 5, 6 Jahren ja gar nicht möglich, weil ich noch immer noch... Und das auch nie aufhört, dass man immer wieder neue Aspekte erkennt, wo man sich wieder auch neu damit auseinandersetzt. Ich hatte zum Beispiel kürzlich eine Begegnung mit meiner Cousine, die mich auf einen Vorfall hingewiesen hat, vor 15 Jahren oder so, wo sie Zeuge von war. Mhm. Und sie gesagt hat, dass ich ihr damals schon voll Leid getan habe und sie wusste nicht, wohin mit sich und sie war so verstört. Mhm. Und das heißt, ich habe das nochmal so aus einer anderen Perspektive gehört. Es hat mich irgendwo bestätigt auch, dass es schon so war, wie ich empfunden habe. Weil manchmal denkt man auch, okay, man übertreibt und man will auch nicht immer, was ich auch nicht machen will, ne? Ich will auch nicht aggravieren, so wie übertreiben. Mhm. Ja, okay, ich habe mal eine geklebt bekommen und mache jetzt hier ein Riesending draus oder so. Mhm. Aber es wurde mir jetzt auch häufiger in der Vergangenheit schon auch bestätigt, so, na, also, das war schon tough. Du bist schon durch taffe Zeiten mit dem Dad gegangen. So.
Okay, wow.
Und das ist dann so, also es versetzt mich auch wieder in die Lage zurück und dann denke ich so, warum einfach so. Mhm. Und das hilft mir aber auch wieder zu erkennen, okay, mein Empfinden ist richtig.
Ja, und du sagtest gerade, dass dieses Verarbeiten, ne, also die Erkenntnis der Vergangenheit hilft, diese Wut abzulegen. Und das ist das eine. Das andere ist, ja, wie du damit im Alltag umgehst, weil du hast ja gesagt, das verändert sich nicht komplett. Man verändert sich nicht komplett, aber man hat da vielleicht noch etwas, was vielleicht einfach ja auch Persönlichkeitsthemen sind. Mhm. Vielleicht hat das nicht so viel mit der Vergangenheit zu tun und ist vielmehr einfach zu dir geworden. Mhm. So. Mhm. Vielleicht, du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich, als Psychologe so oder angehender Psychologe. Was machst du so mit dem Rest, den du nicht abgelegt hast an Wut?
Mit dem Rest versuche ich, also Kanäle zu finden, wo ich die konstruktiv rauslassen kann. Das ist auch Kampfsport gewesen und ist es immer noch beispielsweise oder ins Gym gehen. Mhm. Solche Sachen.
Und es ist nicht so, nur zum Verständnis, es ist nicht so, dass du dann voll wütend ins Gym läufst.
Nee.
Und dann die Geräte irgendwie mit voller Wucht irgendwie, ne? Sondern, ja, kannst du das nochmal...
Nee, aber die Energy ist ja, die ist da tief verwurzelt. Mhm. Wie gesagt, weil ich glaube, so viel, wie man als Kind einfach, weil es so prägend ist, erfahren hat, dass es etwas ist, was einen immer begleiten wird und man findet zum Beispiel in Beziehungen Wege, indem man das offen kommuniziert und den Gegenüber oder die Gegenüber wissen lässt, wie es um einen steht, ehrlich gesagt, emotional. Und dass man auch, es gibt Situationen, die mich besonders triggern, wo ich besonders empfindlich bin. Da muss man Glück haben, dass man ein Gegenüber hat, der oder die das nötige Verständnis mitbringt und eben auch nicht vorbelastet ist, damit dass da auch nicht so neue Dynamiken kreiert werden. Mhm. So.
Ja, super, super wichtig, da die richtigen Menschen dann um sich herum aufzubauen am Ende des Tages, ne? Weil man wählt ja die Menschen um sich herum irgendwann. Auch sehr interessant, ne? Da auch viel bewusst damit umzugehen und nicht einfach, ja, okay, wir kennen uns jetzt seit keine Ahnung wie viel Jahren. Mhm. Wir bleiben einfach verbunden. Aber hilft dir diese Person in deiner eigenen Weiterentwicklung und kannst du ihr ja auch helfen, ne? Das ist ja, muss ja auch so ein Mutual, so ein beiderseitiges Ding sein.
Ja, also es ist wirklich oft so, dass man das erst in der Beziehung erkennt, weil so außenstehende Personen, da kann man das immer gut verdrängen und auch überspielen. Mhm. Sind auch gut im Überkompensieren.
Ja.
Aber wenn wir dann wirklich sehr tight mit jemandem sind, dann haben wir nicht so viel Spielraum, ihnen was vorzumachen.
Naja. Ja.
Und da wird's real und da merkt man, okay, der ist doch nicht so selbstbewusst. Ja, schon ziemlich unsicher. Und da muss man, wie du schon auch sagtest, das in Gesprächen, und das tun auch nicht viele, dass man so offen sich so emotional nackig macht und sagt, ey, ich habe diese Unsicherheiten einfach und die hängen damit und damit und damit zusammen. Und dass man versucht, aufeinander Acht zu geben und zuzugehen und einen nicht unnötig zu triggern, weil diese Triggerpunkte, die hat einfach jeder, weil von den wenigsten die Erziehung eben good enough
rosig
war.
Rosig war, ja. Ja. Noch nicht mal rosig, aber good enough.
Nicht
ja.
mal, ja. So leider.
Ja. Und du sagst, du möchtest dadurch auch anderen helfen, ne? Durch dieses Wissen, diese Erkenntnis. Und unter anderem bist du ja in Richtung Psychologie gegangen, ne? Also was genau beabsichtigst du damit, mit diesem Wissen und auch mit dieser, also mit diesem wissenschaftlichen Wissen, mit diesem akademischen Wissen und aber auch mit deiner Erfahrung?
Ich versuche damit Menschen zu helfen, die den Zugang zu diesen Themen nicht haben, diesen Zugang möglicherweise sonst auch nie bekommen, weil es erfordert eine genötige oder eine gewisse emotionale Intelligenz. Mhm. Und die habe ich mir, wie gesagt, in der Kindheit irgendwie schon angeeignet, so fly-by, einfach um gefühlt zu überleben emotional, um zu wissen, okay, irgendwie einordnen zu können, womit gewisse Dinge zusammenhängen. Und diese Arbeit, die ich mache, die hat mich darin nochmal bestätigt, dass gewisse Probleme immer noch bestehen. Also viele von unseren Brüdern und Schwestern, Müttern und Vätern immer noch nicht in der Lage sind, diese emotionalen Bedürfnisse zu erkennen und auch die Bedeutung dahinter.
Mm.
Das sehe ich in der Arbeit von mir ganz viel.
Mm. Sodass man das so, ja, einfach ne, abwinkt und sagt,
genau.
Ach, ist nicht so wichtig.
Genau, dass einfach kein Aspekt ist, der für die so bedeutend ist und die sie so auf dem Schirm haben einfach.
Mm.
Dass es ebenso zur Entwicklung dazugehört, zu einer guten, gesunden Entwicklung overall.
Mm-hmm.
So. Meine Geschichte ist beispielhaft. Es gibt Leute, die haben viel Schlimmeres erfahren und es gibt Leute, die haben vielleicht weniger Schlimmes erfahren. Aber was uns, glaube ich, so flächendeckend verbindet und wo auch Parallelen zu sehen sind, ist einfach, dass ich glaube, dass uns das Bewusstsein für diese Themen fehlt.
Mm.
Das Bewusstsein fehlt für diese Themen. Und es gibt zu wenig Leute, die so aussehen wie wir, die darüber reden, so offen und so transparent. Und da habe ich für mich erkannt, dass ich das machen will. Also ich will Menschen helfen, indem ich über meine Geschichte erzähle, indem ich Leute einlade, die über ihre Biografie erzählen, um den Menschen damit zu verhelfen, diesen Zugang zu sich und zu ihren Emotionen zu finden.
Ja, du hast gesagt, es gibt wenig Menschen, die so aussehen wie du, die über diese Themen reden. Und das Bild, das besteht, ist ja auch, dass eine gewisse Verweichlichung der Person damit einhergeht, ne? So.
Du lachst. Ich muss, ja, es ist unbedingt so. Du musst, also, es ist wirklich so, aber ich muss wirklich sagen, also, es ist tatsächlich etwas, womit ich mich gar nicht beschäftige. Also, ich kam bisher noch in kein Gespräch oder in keine Diskussion, wo das mir vielleicht vorgehalten wurde, dass ich sehe es eher als Stärke. Also ich finde, das ist etwas eher, was man mir nicht absprechen sollte, sondern dass es etwas ist, wo man sagen kann, mutig, dass er das machen kann.
Mhm.
Weil mir ging es auch so und ich kann nicht drüber reden und ich verdränge es.
Mhm.
Und es ist, glaube ich, auch umso wichtiger, dass Leute wie wir das machen, weil die Zuschauer und Zuschauerinnen sich dann mit uns eher identifizieren können, weil ich möchte ja vorwiegend auch afrikanische, afrodiasporische Menschen erreichen, weil ich den Bedarf sehe, dass bei denen die Themen viel zäher behandelt werden, beziehungsweise viel eher verdrängt werden.
Mhm.
Und es hilft denen eher, dass es von jemandem wie mir kommt.
Mhm.
Und deshalb glaube ich, ist es keine Verweichlichung von meiner Seite, sondern eher ein Indiz für emotionale Intelligenz und Standhaftigkeit. Also ich bin trotzdem der ich bin und habe trotzdem die Seite in mir, die emotional ist und wo ich auch mir sehr bewusst darüber bin.
Ich habe diese Frage auch gestellt, weil ich musste aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich kenne ich den Grund unbewusst, aber ich musste an Aussehen denken. Ja, und durch unser Gespräch habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, dass wir Menschen ja ganz oft sehr viel in unser Äußeres investieren. Sei es, dass wir ins Gym gehen und dadurch, ne, bei Männern jetzt, ne, größer, stärker, hier volle Pakete so tragen. und Frauen, ne, hier schöne Shapes und Booty, whatever, alles, ne? Und oder auch Make-up, ja, so Make-up ganz extrem auch, ja.
Plastic Surgery ist auf jeden Fall
genau, Plastic Surgery. Also ich weiß noch, als ich mich das erste Mal so richtig mit Make-up beschäftigt habe, bin ich auf YouTube gegangen und habe dann gesehen, wie viele Schichten Frauen sich ins Gesicht klatschen, ja. Mm. Und mir war das gar nicht so bewusst damals als Teenager. Ich dachte so, okay. Und ich wollte das halt nachmachen, weil ich dachte, okay, gut, so soll man es machen. Aber ich war im Nu erschöpft, weil ich dachte, wie viele Schichten soll ich mir bitte ins Gesicht hauen, ne? Also es war echt anstrengend. Und mittlerweile, also ich habe mich nie so geschminkt, ne? Und sehe aber, dass es voll gesellschaftlich nicht nur akzeptiert ist, sondern auch gewollt, ja, embraced, schon an sich gezogen ist, sich so zuzukleistern. Also anders kann ich das besser nicht beschreiben, leider Gottes. Und ich sehe dann so Reels zum Beispiel auf Instagram, wo eine Frau, ja, beispielsweise, die ungeschminkt aussieht, also das ist eine ältere Frau auch, ne, vielleicht, keine Ahnung, 50, 60 oder so. Und dann wird sie geschminkt und sieht einfach aus wie 30, ne? Und dann siehst du die Kommentare und die Kommentare sagen, oh mein Gott, wunderschön, ne? Und in meinem Kopf denke ich mir so, okay, aber du sagst wunderschön zu einer Person, die sie gar nicht ist, so am Ende des Tages, ne? Also das ist ja sie gar nicht so. Und ich frage mich so, haben wir uns so sehr verloren in der Hinsicht, ne? Dass wir so weit weg sind von diesem Verarbeiten des inneren Selbstbewusstseins und Selbstwert, dass wir solche Sachen schon als so extrem normal ansehen und so hoch preisen und uns gar nichts dabei denken. Also ich spreche richtig von Schichten von Make-up. Ja? Du siehst halt wirklich nur Augen, also keine Falten, gar nichts, ne? Du siehst nur Augen, du siehst die Nase vielleicht noch, die ja auch noch entsprechend konturiert ist, ne? Und ne, Lippen, Augenbrauen, Wimpern. Es ist im Prinzip ein anderer Mensch aus diesen Menschen geworden. Und das ist das, was wir gut heißen. Und ich denke mir, ist da so viel, ja, Mangel an Selbstbewusstsein, Selbstwert, dass wir uns in diese Dinge flüchten? Oder, also siehst du da diese Parallelen?
Ich sehe sie auf jeden Fall auch und muss sagen, zum einen ist es irgendwie gelernt, weil wir als Kinder nur durch die Bestätigung von außen, also von unseren Eltern, wissen, dass wir wertvoll sind. Also dieses Feedback ist schon wichtig für uns. Wie gesagt, von Kind auf lernen wir das. Es nimmt Überhand, es geht in die Extreme und ich finde auch, dass das ein Indiz dafür ist, umso mehr du dich mit äußeren Dingen auseinandersetzt, umso finde ich, also persönlich, umso nicht nur weniger tust du es mit deinem inneren Anteil, mit inneren Problemen, sondern umso mehr, umso größer sind die Probleme auch ganz oft. Und das ist irgendwie so eine Art abzulenken davon, sich sein Selbstwert, Selbstbewusstsein aufzupolieren und das ist so inflationär, weil das ist morgen wieder vergessen und du bist morgen wieder dieser oder diese unsichere Person, der nur durch dieses Feedback überleben kann, gefühlt, also emotional so. Und ich finde einfach Leute so cool und die gibt es mittlerweile leider selten, aber die sich nicht da so viel daraus machen. Die ihre Struggles haben, mit den Struggles dealen und ihren Selbstwert unabhängig von Social Media stabilisieren. Also unabhängig, dass du von außen diese massigen Likes und Kommentare bekommst, sondern die mit sich im Reinen sind, ohne davon abhängig zu sein. Und ich meine, man muss sich ehrlich fragen, wie gesund kann ein Mensch sein, also ja, emotional, wenn man davon so abhängig ist. Und diese Frage sollte man sich stellen. Und ganz viele werden dann feststellen, ohne dem bin ich wertlos gefühlt. Also fühle ich mich wertlos. Und das ist sehr alarmierend, extrem alarmierend. Und das ist auch so, sind auch so Trends, die dann auch verfolgt werden, wo man irgendwie denkt, okay, das gehört irgendwie dazu, sein Privatleben so zu teilen und gar keine Privatsphäre mehr zu haben, alles nur damit man bestätigt wird eigentlich, wenn man so runterbricht. Und das finde ich persönlich ist ein extremes Armutszeugnis, so, weil man kennt die Person nicht dahinter. Und ich möchte Menschen erreichen durch die Person, die ich bin und nicht durch die Person, die ich vorgebe zu sein.
Mhm.
Und viel auf Social Media ist vorgeben zu sein.
Mhm. Ja, durch die Person, die du bist. Und dafür muss man dich ja kennenlernen.
Unbedingt. Und man muss sich selbst auch kennenlernen.
Mhm.
Ja, man muss unbedingt sich selbst kennenlernen.
Mhm.
So. Und wie gesagt, mit diesen Ängsten. Und ich bin jemand gewesen und immer noch, der sehr unsicher gewesen ist.
Mhm.
So. Ich habe dann den Bachelor in Psychologie gemacht. Das war ein Heidending für mich. Jetzt habe ich ja die Überlegung, den Master zu machen. Und das Erste, was ich mich frage, ist, ob ich schaffe. So. Obwohl ich mich schon bewiesen habe eigentlich. Und ich trage, ach, ist es nicht zu viel vorgenommen?
Ja.
So, weißt du, ich deale damit selber. So. Und gebe jetzt nicht vor, irgendwie der Überakademiker zu sein oder so. Weil ich weiß, was ich dafür alles opfern muss tagtäglich, um einigermaßen normal zu erscheinen.
Mhm.
So, und ich weiß einfach, dass die meisten von denen übertrieben unsicher sind und das einfach nur überspielen und überkompensieren ist auf jeden Fall ein Phänomen, das trifft auf so viele Leute zu.
Mhm. Ja, ja, tagtäglich, ne, sieht
ja,
man's.
Ja, unbedingt.
Und ja, dieser Schlüssel, den ich jetzt auch sehe durch das, was du eben gesagt hast, ne, dieses sich selbst kennen und dann ja auch nicht da stehen bleiben, ne, weil du hast ja gesagt vorhin, ich bin ja so und manchmal will man nicht sehen, was man ist oder wer man ist und sich nicht kennenlernen, weil man Angst hat vielleicht, dass man sich nicht mögen wird, aber man muss ja nicht diese Person bleiben, ne, ist ja, was du auch sagst, du kannst ja erkennen, erstmal, okay, ich bin diese Person, die vielleicht super cholerisch ist und immer durchdreht oder immer losheult wegen jeder Sache oder totale Angst hat vor Menschen, was auch immer. Aber das ist ja der erste Schritt. Das Ziel ist ja nicht, dass du nur dich kennst und dann Arme verschränkst und allen erzählst, ja, so bin ich halt, sondern okay, ich bin so und dann, wie möchte ich aber sein? Wahrhaftig, so, ne? Und nicht durch eine Maske.
Und da fehlt es uns auch an Anlaufstellen, weil es einfach wirklich Menschen gibt, die sich damit schwer tun, die irgendwie eine Tendenz haben, aber nicht wissen auch, wie fange ich jetzt an, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Die brauchen auch eine Begleitung, eine engmaschige, weil das, wie schon gesagt, auch schmerzhaft ist. Und da fehlt es uns an Behandlungsmöglichkeiten.
Behandlungsmöglichkeiten der Menschen, die sich mit dem Inneren des Menschen auskennen, sagst du,
genau,
ne?
Also an therapeutischen Behandlungen, die aber vor allem auch von uns ausgeht.
Mm.
Von Leuten, die
so
auch
aussehen wie du.
Genau, die so aussehen wie wir. Weil das auch ein Thema ist, das gerne stigmatisiert wird und es so viele verschiedene Meinungen dazu gibt zu Therapien, was es eigentlich ist und was da stattfindet, Gehirnwäsche und man wird irgendwie da verdorben und da wird man erst krank, wenn man hingeht.
Mhm.
All das habe ich schon gehört.
Und es stammt ja, hat ja auch seine Gründe, ne? Also es gibt ja Menschen, die dass diese Profession leider ausgenutzt haben.
Das stimmt.
Ne? Und leider Gottes, also ich meine, ich persönlich, ne, wenn ich so an Therapie denke und Therapeuten und so weiter, dann denke ich oft an Filme oder jetzt nicht mehr, aber ich habe in der Vergangenheit oft an Filme gedacht, wo es diese Psychotherapeuten und Psychologen gab, die einen halt voll ausgenutzt haben als Client, ne, als
Patient.
Patient. Und dann denkst du so, ne? Will ich da jetzt auch hypnotisiert werden und ausgenutzt und ausgezogen und dann wird das alles gegen mich verwendet und mir wird irgendwas ins Gehirn gepflanzt, was eigentlich gar nicht wahr ist oder so, ne? Muss jetzt auch nichts Physisches sein, sondern irgendein Gedanke wird dir in den Kopf gesetzt, ne? Und du gehst dann damit und denkst, ah ja, das habe ich gedacht, aber stimmt gar nicht. Das ist halt so ein fragiler Bereich des Lebens, ne?
Ja.
Wo du kannst nicht einfach sagen, ah, okay, hier ist irgendwie ein Stick auf meiner Hand, den operiere ich mal raus, sondern es ist ja sehr komplex, so was in deinem Kopf vorgeht.
Ja, ja.
Und dann auch wirklich zu sagen, ah, das war meine eigene Intuition versus das hat jetzt der Therapeut gesagt oder das kommt wirklich von mir oder das habe ich mir nicht irgendwo abgeguckt. Das ist halt schon sehr angsteinflößend, sich damit auseinanderzusetzen. Ne?
Ist es auch. Also ich verstehe auch, dass es für viele sehr angsteinflößend wirken kann. Und aber auch sehr viele Meinungen über Therapeuten und Therapeutinnen herrschen, die aber auch von Medien auch irgendwie mit so mit kreiert worden sind, die auch gar nicht der Wahrheit entsprechen, wo ich auch mir, also wie wollt ihr auch dafür sorgen, dass Menschen sich gerne an Therapeuten, Therapeutinnen wenden, wenn ihr das so teuflisch darstellt und irgendwie so negativ und auch teilweise so lächerlich irgendwie.
Ja.
Also, ihr tut den Therapeuten, Therapeuten auf jeden Fall keinen Gefallen damit. Deswegen verstehe ich das für mich als jemand, der in dem Bereich unterwegs ist. Ich verstehe es weniger, weil ich sehe und höre, was es für Menschen tun kann und wie ihre Leben positiv beeinflusst werden kann.
Mm.
Genau, deshalb bin ich da nicht so voreingenommen wie andere. Nichtsdestotrotz würde ich verstehen, und diese Begründung höre ich auch ganz oft, dass man nicht hingeht, weil mich die Person eh nicht verstehen wird, einfach weil die Migrationsbiografie eine andere ist.
Ja.
Und man sich dann sagt, der würde meine Probleme nie verstehen. Mm. Also diese Empathie, die ist nur auf kognitiver Ebene so gesehen. Also er versteht gedanklich, was ich durchlebt habe, aber nicht
emotional.
Ja, das können Leute leisten, die Ähnliches einfach durchlebt haben.
Ja, absolut. Davon abgesehen, ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir sprechen über schwarze Therapeuten und Therapeutinnen, wie würdest du dir wünschen, dass potenzielle Patienten oder einfach Menschen im Allgemeinen darüber denken, über diese Therapieoptionen, die da existiert?
Ich würde mir wünschen, dass sie denken, dass es eine Option ist, die sie in Erwägung ziehen können, dass, wie du gerade gesagt hast, Gedanken, Gefühle, Empfindungen so komplex sind und das Verhalten auch und die Hintergründe, dass sie dahinter kommen, dass es jemanden bedarf, der einen dabei hilft, diese Dinge zu erkennen, aufgrund der Komplexität, das einfach sonst schwer zugänglich für einen selbst ist. Damit sie das tun können, ist für sie wichtig zu wissen und also für sich erstmal auch zu erkennen, okay, ich habe einen Leidensdruck, ich bin irgendwo beeinträchtigt. Ohne dem, wenn es keinen gibt, der einen darauf hinweist, dann wird es nie dazu kommen, dass jemand einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufsucht.
Mhm.
Man muss für sich selber erstmal erkennen, dass man einen Leidensdruck hat, dass man beeinträchtigt ist, zum Beispiel in Form von, ich kann nie Beziehungen führen, die lange halten, oder Beziehungen enden immer aus demselben Grund oder so. Ne? Also ich nehme Beziehungen bewusst als Beispiel, weil das erfahrungsgemäß der Bereich ist oder ein Ort ist, wo die Verhaltensweisen eher zum Vorschein kommen, die man sonst gut in Schach halten kann.
Mhm.
Deswegen sage ich, wenn man diesen Leidensdruck dann auch hat und sagt, Mann, ich will doch eigentlich, ich will meine Kinder anders behandeln, ich will Zuneigung entgegenbringen und kriege es irgendwie nicht hin. Also wenn die Menschen das selber für sich feststellen, dann würden die das, glaube ich, eher, noch mal eher in Erwägung ziehen. Aber ohne diese Bewusstmachung, leider ist da wenig zu holen und zu machen ohne dem.
Mm.
Und ganz oft versuchen wir ja von außen, du kennst es vielleicht auch, von außen auf Leute einzureden und hinzuweisen und so zu helfen. Aber was du selber nicht in dir erkennst, so, das kann dir kein anderer sagen.
Ja, das stimmt absolut. Und ich denke nur dann an diese Menschen, ne, die das vielleicht nicht in sich erkennen oder vielleicht auch sagen, ey, ich würde das niemals machen. So, weil das ist peinlich oder wird meinem Image schaden oder würden meine Eltern nie erlauben, was auch immer. Was kannst du denen denn raten? Also wie können sie sich selber helfen vielleicht, ne? Auch so Selbsthilfe, weil allein, es gibt ja an sich eh nicht genug Therapeuten und Therapeutinnen, um alle zu bedienen. So. Das heißt, wie kann man auch, selbst wenn man nie einen Platz bekommt, sich selber helfen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir damals geholfen, indem ich Bücher gelesen habe und ich habe ein Buch gelesen, das habe ich auch auf meiner Instagram-Seite hochgeladen, das heißt Das Kind in uns.
Mhm.
Bradshaw ist der Nachname.
Mhm.
Und da geht es um die Arbeit mit dem inneren Kind. Und da wird auf all das hingewiesen, worüber wir eigentlich so ein bisschen auch gesprochen haben schon. Und darüber hinaus gibt es Praxisteile, wo du dann zum Beispiel einen Brief an dein inneres Kind schreiben musst, zum Beispiel, was hättest du dir gewünscht?
Mhm.
Setzt du dir gewünscht und das schreibst du dann in meinem Fall mit links, also mit der Hand, mit der du sonst nicht schreibst, damit das auch noch so kindlich wirkt.
Oh.
Ja. Und das habe ich zum Beispiel damals gemacht, 2018, und das war auch schon für mich ein enormer Gamechanger.
Krass.
Ja, das kann ich jedem empfehlen. Also das Kind in uns ist ein Buch, das sollte mit ziemlich allen resonieren eigentlich.
Wow, das ist sehr heftig. Allein dieses Beispiel. Ich gar nicht wissen, was im Rest des Buches steht.
Und was löst es in dir aus, wenn du alleine bist?
Ja, so, ich kriege ja jetzt schon so Gänsehaut und so ein bisschen feuchte Augen, weil ich mir denke, mit deiner linken Hand.
Ja, und es sieht wirklich so kindlich aus und das ist wirklich enorm krass für mich gewesen. Also ich habe sehr viele Tränen verloren da, als ich das gemacht habe. Und wie gesagt, und ich glaube, die verweisen auch darauf hin, so dir auch ein Bild von dir zu nehmen und das Bild dir anzuschauen, als du so 6, 7 warst und so. Und das mache ich bis heute noch.
Ja. Ach man, wie schön. Wow. Also ich hoffe sehr, dass das eine große Hilfe für euch ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist doch etwas, was man sich mal geben sollte.
Unbedingt.
Und für die Menschen, die jetzt sagen, okay, ich habe erkannt, da ist was, ne, und ich will daran arbeiten, vielleicht bekomme ich trotzdem keinen Platz. Oder ich habe immer noch so ein schlechtes Image, so was ich da so sehe, ne?
Mhm.
Was kannst du denen raten, wie sie da so rangehen sollten?
Schlechtes Image von
von Therapeuten, Psychologen.
Ich würde immer empfehlen, weil man denkt auch, okay, man geht zum Therapeuten, zur Therapeutin und man unterschreibt direkt Verträge und irgendwie es wird verbindlich. Aber es beginnt immer mit einem Erstgespräch und da hat man auch immer Zeit, sich das nochmal zu überlegen.
Mhm.
Man kann sich immer im Vorfeld die Biografien oder die Expertisen von den Therapeuten, Therapeutinnen durchlesen und auch googeln, was es heißt, also was die Arbeit eines Therapeuten oder einer Therapeutin ausmacht, was gibt es für verschiedene Ansätze, mit denen sie arbeiten. Genau, also dass man sich einfach damit auseinandersetzt.
Mm.
Und das Internet ist so voll von Informationen. Es gibt so viele Sitzungen, glaube ich, die du online auf YouTube dir mal anschauen kannst, wo beispielhaft was Pathologisches in einem Gespräch vielleicht bearbeitet wird oder so.
Mm.
Damit man so ein Gefühl bekommt, weil am Ende geht es um Arbeitsbeziehungen zwischen Therapeutin und dem Patienten. Und es geht darum, Gespräche zu führen,
mhm,
in erster Linie. Und viel mehr in Anführungsstrichen ist es nicht.
Mhm.
Also man sollte sich auf jeden Fall einfach sich dem Thema annähern und auch sich mal umhören im Freundeskreis, ob es da nicht Leute gibt, die das schon mal in Anspruch genommen haben und dann auch Erfahrungswerte teilen.
Mhm. Ja, also ich finde das super gut, ne, dieses Thema, beschäftige dich damit, setz dich damit auseinander. Und auch, ich muss da gerade dran denken, ich habe mal eine Predigt gehört von einem Pastor, der hat mal gesagt, sprecht mit euren Politikern und dass man das darf. Es gibt wohl die Möglichkeit, Briefe zu schreiben an die Politiker deines Landes und so, um einfach zu verstehen, wer sind die, was haben die so für Gedanken, was haben die für Werte. Du kannst einfach ein Gespräch einfordern.
Mhm.
Und vielleicht ist das auch so eine Sache, die man sich vielleicht mehr aneignen sollte für Menschen mit Fachwissen, denen man gewisse Dinge anvertrauen soll, sich Zeit zu nehmen, diese Menschen kennenzulernen, auch zu verstehen, wie tickst du eigentlich, so, ne? Was ist dir wichtig? Warum machst du das, du machst? Warum bist du ein Therapeut und so? Weil ich finde, darüber macht man sich so gar nicht Gedanken, weil am Ende sind das ja auch Menschen, ne? Das sind ja keine Roboter.
Nee.
Das heißt, die haben ja auch irgendwelche Beweggründe und so kann man ja vielleicht vorher auch schon ausfiltern, wenn man hört, der hat hier was Komisches gesagt, vielleicht gehe ich doch nicht zu dem.
Mhm.
Ne? Aber dann lernst du den Menschen kennen und dann hast du halt nicht dieses, Psychologen sind so und so, sondern ich kenne diesen und er hat das und das gesagt, aber sie hat das und das gesagt. So, ne? Dass man das Ganze so ein bisschen
greifbarer macht. So.
Genau,
ja.
Genau.
Verstehe ich voll. Man muss dazu sagen, dass Therapeuten und Therapeutinnen auch in so einer Verpflichtung stehen, so professionell zu arbeiten. Und da habe ich auch in Seminaren darüber gesprochen und auch mal gefragt, inwieweit man mit privaten Informationen jetzt dem Patienten begegnen kann und wie oft man, also es ist am Ende das Ermessen des Einzelnen dann in dem Fall. Aber so wie du gesagt hast, also ich meine, das Internet ist voll damit. Du kannst auf jeden Fall immer im Internet genug herausfinden, um dir die nötige Sicherheit zu geben über die besagte Therapeutin oder den Therapeuten. Da steht genug und Erstgespräche, die kannst du immer führen. Es gibt auch die Möglichkeit psychologische Beratung. Das ist noch weiter weg von der Therapie. Da kannst du auch erstmal eigentlich die Art von Gespräch führen, auch die wir jetzt hier geführt haben, wo dir auf gewisse Dinge hingedeutet werden. Und
du ja auch auf diese Weise jemanden kennenlernen kannst.
Genau.
Ne? Also, weil du musst mir jetzt auch nicht irgendwie Geheimnisse erzählen, aber ich höre ja schon durch die Dinge, die du sagst und wie du sie sagst, was für ein Typ Mensch du bist. Ne? Mhm. Und allein das ist ja voll oft einfach, was wir brauchen. Mhm. So dieses, okay, wie spricht der? Hat er eine sanfte Stimme? Guckt er mir in die Augen? Hört er mir zu? Mhm. Stellt er Nachfragen? Auch diese Dinge einfach, ne? Um zu verstehen, okay, werde ich mich einfach nur wohlfühlen, auch mit der Person, egal wie sie vielleicht auch aussehen mag. Mhm. Aber gerade wenn sie auch aussieht wie ich, kannst du ja noch mehr dann auf diese Dinge achten. Mhm. Ne?
Ja, dieses sich mit dem Gegenüber zu identifizieren, ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt für uns.
Mhm.
Und da sind wir unterrepräsentiert, wie du schon gesagt hast, leider. Und das wäre auch ein Gamechanger, wenn es einfach genug von uns geben würde, weil die Hemmung ist sowieso da.
Ja.
Aber die Hemmung wird einem ein Stück weit genommen, wenn der Gegenüber zumindest so aussieht.
Ja.
Wie ich,
ja.
Dann ist ein Stück der Hemmung schon genommen.
Mhm.
Und das fehlt einfach, weil wir da nicht gut genug aufgestellt sind.
Mhm. Du bist ja jetzt einer dieser Personen, zumindest wirst du einer dieser Therapeuten, auf die man dann zugehen kann, wenn ich mich nicht irre. Kannst du es gerne aufklären einmal hier?
Ja, das ist schon der Plan.
Ja.
Das ist eigentlich insgeheim der Plan.
Mhm.
Wenn man sich damit befasst, dann weiß man, dass der Werdegang nicht so einfach ist
ja.
Und auch langwierig und undankbar.
Ja.
Aber wenn das mein Weg sein soll, dann bin ich mir sicher, dass sich alles entsprechend fügen wird.
Mhm.
Ich möchte auf jeden Fall der Mensch sein, der auf der Ebene helfen kann.
Mhm. Und du hilfst ja auch schon sehr viel durch deinen Podcast, ne? Du hast ja auch einen Mental Health Podcast gestartet. Letztes Jahr August, sagtest du. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Also was ist da der Purpose, was ist das Ziel und was besprichst du da? Und kann man das vielleicht als so eine Art Vorboten für deine therapeutische Arbeit sehen?
Das kann man genau so sehen. Da es noch so gesehen in the making ist, ich habe jetzt zwei Podcasts aufgenommen, die auch auf Spotify zur Verfügung stehen. Aber mein Ziel ist es, die Art von Gespräch, die wir jetzt führen, mit vielen verschiedenen Menschen zu führen, weil jeder hat eine andere Geschichte zu erzählen. Da bin ich auf der anderen Seite, dann bin ich der Host.
Mhm.
Aber genau, dass wir durch unsere eigenen Geschichten Menschen helfen, weil, wie gesagt, in unserer Community gibt es sehr viele Parallelen, wenn es um diese Themen geht.
Ja.
Wir wachsen alle auf eine gewisse Art und Weise ziemlich gleich auf und da sind Themen, die mit denen jeder sich identifizieren kann.
Ja.
Und dann ist mein Ziel damit, wie gesagt, den Menschen zu helfen, denen eine erste Anlaufstelle zu geben, wenn sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen wollen. Und dann kommt es noch von jemandem, der so aussieht wie sie, der Ähnliches durchlebt hat wie sie.
Mhm.
Und das Ziel ist es, diese Themen zu normalisieren. Also, dass es normal ist, dass wir drüber reden. Und dass es normal ist, das im Freundeskreis zu besprechen oder sich Hilfe zu suchen, weil wir durch unsere Arbeit, die wir machen, also auch durch deine Arbeit, wir den Menschen zeigen, ist es normal, ist es okay, ist es wichtig, ist es richtig.
Mhm.
Weil wo sollen sie es sonst auch hören oder sehen auch vor allem. Wie gesagt, weil wir im deutschen Raum da auch noch nicht so viele Menschen haben, die darüber berichten und die überhaupt eine Plattform dafür haben.
Mhm. Ja.
Und die Gäste sind, es gibt keine spezifische Zielgruppe. Du musst jetzt kein Therapeut oder Therapeutin sein. Du musst aber oder du solltest idealerweise einen gewissen Zugang zu dir selbst haben und einen Zugang zu diesen Themen.
Mm.
Dann bist du schon ein optimaler Gast.
Mm-hmm.
Genau.
Das heißt also, es reicht nicht, darüber reden zu möchten, sondern man sollte schon Berührungspunkte damit haben.
Man sollte schon Berührungspunkte haben damit. Mm. Und in der Regel die Menschen, mit denen ich mich umgebe und die Menschen, mit denen ich mich austausche, die haben diesen Zugang auch schon in der Regel.
Mm. Okay. Und wie kommt man oder wie wird man Gast bei dir?
Man wird Gast, indem man mich über Instagram anschreibt, auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, ich habe den Podcast letztes Jahr im August gelauncht. Das heißt, wir sind immer noch, we're still making progress und suchen noch nach idealen Bedingungen für die Aufnahmen und für die Produktion. Die sind aktuell noch sehr kostspielig.
Mhm.
Deswegen ist die Produktion nicht so, von der Frequenz nicht so hoch.
Mhm.
Genau. Und das wird sich dieses Jahr ändern, sodass wir regelmäßig aufnehmen, weil der Bedarf ist da. Also ich sehe und höre, dass Menschen die Art von Plattform brauchen.
Ja.
Unsere Menschen brauchen das auf jeden Fall.
Ja. Ja, und auch was diese Themen angeht, diese Traumata, und die müssen absolut angegangen werden. Daher ja, vielleicht, also wenn man gewisse Unterstützung bieten kann, kann man sich dann auch bei dir melden, dass man sagt, keine Ahnung, auch was diese Aufnahmemöglichkeiten angeht, kann man unterstützen vielleicht oder zusammenarbeiten, kann man sich da auch kontaktieren oder genau.
Unbedingt, also ich bin da voll offen, ich bin auch aktuell noch so gesehen eine Art One-Man-Show. Mhm. Ich habe meine Bekannten, mit denen ich jetzt die ersten 2 Aufnahmen gemacht habe. Ich arbeite aber soweit erstmal alleine. Und genau, man kann mich auf Instagram lando.conscience ganz gerne anschreiben und da bin ich voll offen für Kooperation und auch Sponsoring, da bin ich auch genauso offen. Ja, sehr, sehr gerne auf jeden Fall.
Cool. Ja, super. Die werden wir auf jeden Fall in den Shownotes festhalten, die Infos. Also falls jemand Interesse hat, wie auch immer, in welcher Thematik Lando zu kontaktieren, könnt ihr das auf jeden Fall in den Shownotes nachlesen. Und ja, ihn ja auch einfach ihm folgen, so auf Instagram und auf potenziellen anderen Plattformen.
Ja.
Genau, die werden wir auf jeden Fall auch nochmal listen. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir mehr Gespräche in der Hinsicht hören. Ich wäre auch absolut interessiert, mehr darüber zu erfahren, weil ich bin auch mehr so ein Autodidakt, was das angeht. Mhm. Und ja, sich selber einfach die Dinge aneignen und lernen und gucken, was kann man irgendwie erfahren und wie kann man sich entwickeln. Aber es ist auch schön, dann von Experten zu hören und hin und wieder mal, ja, vielleicht auch mal so eine Session durchzumachen. Ne? Mhm. Also ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht tatsächlich. Also ich bin gecoacht worden von einer Psychologin, so, die sowohl Psychologin als auch Coachin ist. Und das war auch absolut hilfreich, ja. Mhm. Also so Sachen durchzuarbeiten. Ich habe auch mich in Tränen wiedergefunden und ja, so dazu ermutigt, einfach gewisse Dinge loszulassen, ne, die einen belastet haben. Und das gibt einem so viel Freiheit, also so viel, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist eine unfassbare Art der Erlösung, so, ne, also
extrem
wirklich schön.
Voll gut, also voll gut, dass du auch nochmal gesagt hast, es ist wirklich erlösend,
Also ja, deswegen, ich kann es nur empfehlen. Man muss aber auch die richtigen Personen finden, das muss ich auch sagen. Weil es gab auch so 1-2 andere potenzielle Leute, wo ich gesagt habe, nee, doch nicht. Und bei der Frau hat es einfach gefunkt. Und bei mir war es tatsächlich eine weiße Frau. Nur zur Info. Es gibt auch so welche, ne, die helfen
unbedingt
können.
Unbedingt.
Auch da vielleicht sehr viel weniger in der Zahl verfügbar. Aber deswegen, ich bin halt ein Fan davon, die Augen offen zu halten, ne, und zu gucken, gerade weil bei uns das mehr so im Kommen ist, ne, und weiße Menschen da natürlich schon etablierter sind, was diese Art von Jobs angeht oder Professionen angeht. Deswegen gerne da auch mal schauen. Mhm. Ne? Ja, wir haben jetzt so einiges durchgesprochen, Lando. Gibt es vielleicht noch etwas, bevor wir zum Ende kommen oder so wie wir zum Ende kommen, was du ja dir für uns als Kollektiv, als schwarzes Kollektiv wünscht, was du vielleicht so in die Welt kommunizieren möchtest?
Ich will kommunizieren, dass wir eine Verpflichtung gegenüber unseren Kindern haben. Oder die besteht nicht nur darin, sie durchzufüttern, sondern sie besteht auch darin, sie emotional abzuholen. Und wenn wir wollen, dass unsere Kinder gesunde, erwachsene Menschen werden, die alles erreichen können, die sich nicht in Selbstzweifeln wiederfinden und in Selbstunsicherheiten, wenn wir das für unsere Kinder wollen, dass ihnen alles offen steht und sie wirklich nach den Sternen greifen, wie man so schön sagt, da müssen wir ihre emotionalen Bedürfnisse erkennen und befriedigen, Räume dafür schaffen, sie begleiten und sie wissen lassen, dass sie gehört werden, gesehen werden, dass sie richtig sind, dass sie wertvoll sind. Also das wäre mir ein sehr großes Anliegen, das ich an die Community, an das Kollektiv weitergeben wollen würde. Und wenn wir feststellen, dass es uns schwerfällt, dies zu tun, dann ist das ein Indiz dafür, dass du unbedingt was aufzuarbeiten hast und Hilfe brauchst. Wenn dir das schwerfällt und dass du sogar feststellst, dass es etwas in dir gibt, was konträr ist und irgendwie Widerstände auslöst in dir, dann ist das ein Indiz dafür, dass du viel aufzuarbeiten hast, weil das sollte intuitiv, sollte natürlich sein und es sollte bedingungslos sein, unseren Kindern gegenüber, denen das mitzugeben. Ich möchte noch eins sagen. Ich möchte sagen, dass ich mich so freue, als Gast hier gewesen zu sein und vor allem, dass ich Das ist mein erster Gastauftritt in einem Podcast und das ist der erste, der sehr viel auslösen wird für mich und für euch. Und dass ich das hier bei Afrikaner machen durfte, das spricht auf jeden Fall Wände und ist extrem wichtig für mich und für uns, dass mein erster Gastauftritt hier bei uns ist.
Ja, ja. Ja. Finde ich auch. Ja. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Ja, ich habe dem ehrlicherweise nichts hinzuzufügen, außer dir gleich zu danken, nachdem ich dir die Blitzfragen gestellt habe. Da gehen wir doch direkt mal rüber. Los geht's. Aufstehen oder liegen bleiben?
Liegen bleiben.
Freitag oder Montag?
Freitag.
Denken oder fühlen?
Fühlen.
Sonne oder Sterne?
Sonne.
Macht oder Einfluss?
Einfluss.
Afrikaner oder Deutscher?
100% Afrikaner.
Okay, das war's auch schon. Danke, 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 Lando. Es war echt, echt. Also, ich sag's ja immer wieder, ne? Ich muss mein Vokabular aufstocken, was das angeht, weil ich es wirklich so toll fand. Also wirklich sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr schön aufklärend und sehr ehrlich. Sehr, sehr ehrlich. Und auch von dir als Mann, ne? In unserem Kollektiv hat man das nicht oft. Und das finde ich super, wirklich, weil wir brauchen mehr Männer auch in diesem Bereich, die so offen und ehrlich und emotional weise kommunizieren können. Und das ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank für diese Bereicherung.
Dankeschön. Also ist mir immer schwer gefallen, Komplimente anzunehmen. Das nehme ich sehr, sehr dankend an und hoffe, wie gesagt, dass ich einfach mehr von uns ermutigen kann.
Ja, das wirst du ohne Zweifel. Das Kind in uns. Was für eine Reise. Was für Erkenntnisse. Ich sage, lasst uns damit auseinandersetzen und sicherstellen, dass wir mit dem Kind in uns gut, bewusst und gesund umgehen. Schaut euch die Shownotes aus dem Gespräch an. Hinterlasst bitte euer Daumen hoch und gerne einen Kommentar. Schaut doch mal auf unserer Webseite, unserem Social Media oder im Newsletter vorbei. Danke fürs Zuhören und auch fürs Teilen mit anderen, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. Ooh.